Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat den Tod besiegt, das haben wir eben gesungen und so heißt es auch im Wochenspruch. Er hat ihm die Macht genommen, weil er selber auferstanden ist und uns ebenso eine begründete Hoffnung auf Auferstehung gibt. Das ist das Thema für diesen Sonntag. Aber wie ist es denn? Wenn wir einen lieben Menschen verloren haben, dann vermissen wir ihn ja trotzdem. Dann fehlt er, auch mit der Hoffnung auf Auferstehung. Und selbst wenn das ein Trost ist oder vielleicht auch, dass sein langes Leiden beendet ist. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht mehr mit ihm reden und die Lücke ist erst einmal da und tut weh. Auch wenn Jesus unvergängliches Leben schenkt und wir das wissen, dann spüren wir trotzdem und erleben die Begrenzungen des Lebens, das Ende. Wir erleben, dass das Leben verweht und dass alles zu Ende geht, manchmal ganz plötzlich und manchmal auch mit einem langen Abschied. Im Evangelium sagt Martha zu Jesus, als er sie nach ihrer Auferstehungshoffnung fragt über ihren Lazarus: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Aber jetzt fehlt ihr der Bruder, als Bruder und auch als Versorger und Familienoberhaupt für die zwei Schwestern. Dieser Schmerz beim Verlust kann ganz persönlich sein oder auch eine ganze Familie berühren. Aber er kann auch viele mit einmal betreffen, so wie vor Wochen die Menschen im Ahrtal oder in anderen Flutgebieten. Ganz plötzlich sind es so viele, die es betrifft und direkt angeht. Da sind Menschen aus der eigenen Familie vielleicht schwer verletzt, Nachbarn gestorben und andere haben alles verloren, ihr Haus, ihre Existenz, ihre Firma. Menschen aus meinem Ort, die ich doch so gut kenne. Solche kollektive Trauer kann helfen, sich gegenseitig zu tragen, weil man weiß, dass der andere ja ähnlich Schweres erlebt hat und mich versteht, ohne dass ich erst lange was erklären muss. Und vielleicht geht es dem Propheten Jeremia auch so. Er und sein Volk sind in einer verzweifelten Situation. Lange hat er in Gottes Auftrag die Katastrophe angekündigt und zur Umkehr gemahnt. Aber weder der König noch die anderen Mitglieder des Rates noch die Priester haben auf ihn gehört oder seine Botschaft verstanden. 1,5 Jahre wurde die Stadt Jerusalem von babylonischen Truppen belagert. Es gab nichts, aber auch absolut nichts mehr zu essen in der Stadt. Verzweifelt klammern sich die Menschen an die falsche Hoffnung, dass Gott auch nicht zulassen wird, dass seine Stadt und sein Tempel besiegt wird. Jeremia verkündigt immer wieder, dass es Gottes Wille ist, dass die Stadt eingenommen wird und dass sich alle ergeben sollen, dass sie zu den Babyloniern laufen sollen und einfach aufgeben. Und dann würde die Stadt und der Tempel nicht zerstört. Aber nur wenige hören darauf. Und schließlich brechen die Belagerer in die Stadt ein. Sie verbrennen und schleifen alles. Die Stadtmauer, Häuser, den Palast und den Tempel. Menschen werden umgebracht und geschlachtet und verschleppt. Alles wird geplündert. Die Königssöhne werden getötet und der König geblendet und deportiert. Das wenige einfache Volk, das in dem kaputten Jerusalem bleibt, hat kaum Aussicht, sich zu versorgen. Sie leben in den Trümmern nach diesem Krieg. Sie sind führungslos, haben kaum Orientierung oder Aussicht auf Verbesserung. Von einem Tag zum anderen leben sie, hoffend, dass sie wenigstens für diesen Tag irgendetwas zu essen finden. Die Zerstörung, die sie immer vor Augen haben, macht sich auch in ihnen breit, auch geistlich. Jeden Tag sehen sie, dass ihr Ort für den Gottesdienst verbrannt ist, das Haus, in dem Gottes Ehre wohnen sollte. Kann es denn je wieder anders werden? Und Jeremia geht es auch so. Er ist noch in der Stadt bei den Übriggebliebenen. Er hat es ja vorausgesehen. Er hat es gewusst durch Gottes Wort und angekündigt. Aber trotzdem ist er verzweifelt. Und er drückt seine Not in einem Klagelied aus. Ein Lied wie ein langes Gedicht. Mit Ach beginnt es. Ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voller Menschen war. Wie eine Witwe ist sie geworden, die Fürstin unter den Völkern. Und die eine Königin in den Ländern war, muss jetzt als Sklavin ihre Arbeit tun. Ausführlich klagt er über die Not seines Volkes in seiner Stadt Jerusalem. Und er verwendet dabei eine ganz bildreiche Sprache. Jerusalem, die Tochter Zion, ist wie eine verstoßene Frau, früher eine Fürstin, aber jetzt verlassen und verachtet. Warum das geschehen ist, sagt er auch. Jerusalem hat sich versündigt gegen Gott. Er hat seine Gebote nicht geachtet und nicht auf ihn gehört. Und deshalb kommt es auch von ihm, von Gott, das ganze Unheil. Der Herr hat alle meine Kriegshelden zu Boden geworfen. Der Herr rief zum Kampf gegen Jakob. Er versammelte seine Feinde um ihn herum. Ach, wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet. Die Stadt, die der Glanz Israels gewesen ist, hat er vom Himmel zur Erde gestürzt. Er nahm keine Rücksicht auf den Schemel seiner Füße am Tag seines Zorns. Nicht die Feinde, klagt Jeremia an, die die Stadt erbarmungslos zerstört haben und Menschen getötet. Die Adresse seiner Klage ist Gott. Er zweifelt nicht an Gottes Gerechtigkeit. Er weiß, dass sie selbst die Schuld trifft. Aber trotzdem wendet er sich an Gott, der dieses Unheil geschickt hat. Herr, schaue und sieh es dir an. Wem sonst hast du solches Leid angetan? Dürfen Mütter ihre Kinder essen, die sie gesund geboren haben? Dürfen Priester und Propheten getötet werden, die im Heiligtum des Herrn ihren Dienst tun? Jeremia hört in seinem Leid nicht auf zu beten. Er wendet sich an Gott, der doch dieses Unglück geschickt hat. Ich musste an eine Freundin und ihren Sohn denken. Ihr Sohn war noch ganz klein, knapp ein Jahr, und ich war zu Besuch dort. Er wollte irgendwann worauf klettern und sie hat es ihm verboten. Nein, hör auf, sonst fällst du runter und tust dir weh. Und da fing er an zu weinen, weil er nicht durfte, was er wollte und weil Mama geschimpft hat. Und zu wem ging er, weil er getröstet werden wollte? Natürlich zu Mama. Zu wem denn sonst? Das war ganz selbstverständlich und überhaupt kein Widerspruch. Sie war zwar in dem Moment für ihn eigentlich die Ursache seiner Tränen, aber wer sollte denn besser trösten als Mama? Er schmiegte sich in ihren Arm und bald war es auch wieder gut. Das ist für mich zu einem Bild geworden. Wenn wir Leid tragen, wenn wir verzweifelt sind oder in irgendeiner ausweglosen Lage, auch wenn es von Gott kommt oder er es zumindest zugelassen hat, dann können wir uns trotzdem an ihn wenden. Wer sollte denn besser trösten können als er? Er stößt uns doch nicht weg, sondern er nimmt uns in den Arm, wie eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt. Jeremia klagt und betet zu Gott. Aber inmitten seiner Klage, in der Mitte dieser 5 Klagelieder Jeremias, bricht auf einmal die Hoffnung durch. Erst ist er noch verbittert und sagt: Gott, du hast mir meinen Seelenfrieden genommen. Doch dann beschließt er: Ich will in mich gehen und meine Hoffnung auf den Herrn setzen. Und jetzt wandelt sich seine Klage in Lob. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Klagelieder Jeremia, Kapitel 3, Abvers 22. Die Güte des Herrn hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich bekannte, der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte. Wie passt denn dieses Gotteslob in die verbitterten Vorhaltungen von vorhin? Das ist doch kein frommer Schein nach einem Ausbruch von Groll. Das ist eher wie ein Lichtstrahl, der in das dunkle Tal fällt, wie ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Weder die Güte noch die Barmherzigkeit Gottes haben ein Ende. Gott ist da. Ganz gewiss, trotz allem. Und auch wenn du ihn zurzeit weder fühlen, noch sehen, noch hören kannst, mitten im Gebet setzt sich diese Klarheit durch. Gott verlässt dich nicht. Gott ist treu, auch wenn du untreu bist. Und das gilt auch dann, wenn du Beziehungen in den Sand gesetzt hast oder wenn du etwas nicht mehr nachholen oder zurückholen kannst, wenn eine Chance vertan ist. Oder wenn du krank geworden bist und deine Kraft nachlässt, wenn du deine Endlichkeit spürst. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem und seine Vergebung ist real. Wenn du ihn suchst, lässt er sich auch finden. Das hat er versprochen und das gilt. Und vielleicht findest du ihn dort, wo du ihn nicht einmal vermutet hast, mitten im Leid, mitten im tiefen Tal. Denn Gott kennt selbst das Leid. Er war ja da, als sein Sohn angeklagt und verurteilt und gekreuzigt wurde. In Jesus hat er mitgelitten. Er ist nicht fern von den Leidenden. Und wenn du im Loch sitzt und keinen Ausweg siehst, dann komm zu ihm. Dann klage ihn an und schrei ihm deine Not entgegen. Du musst nichts beschönigen, nichts schönreden vor ihm, aber geh zu ihm. Auch wenn er nicht sofort antwortet, auch wenn du warten musst, geh ans Kreuz und schau auf Jesus. Er kann dein Leid verstehen, er will dich in die Arme nehmen und dich trösten. Ja, das braucht Vertrauen. Und Vertrauen ist immer dann am schwersten, wenn ich selbst nicht sehen kann, wo es hingeht, wenn ich mich blind führen lassen muss, wenn ich die Kontrolle ganz abgeben muss oder wenn mir mein Gefühl oder meine Erfahrungen was ganz anderes sagen, dann ist es mutig zu vertrauen. Und oft ist es eine ganz bewusste Entscheidung auch gegen das Gefühl. Ich glaube, damit tun sich Kinder viel leichter als wir Erwachsenen. Und in diesem Punkt sollen sie uns wirklich ein Vorbild sein. So wie der Sohn von meiner Freundin ganz selbstverständlich zu Mama gelaufen ist, so selbstverständlich können wir zu Gott kommen. Mit unserer Klage, auch mit unserer Wut, mit unserem Unverständnis oder unserer Bitterkeit. Aber Vorsicht! Denn es kann passieren, wenn du betest, dass auf einmal Licht in dein Leben strahlt und dass du eine andere Perspektive und einen neuen Weg bekommst, den du vorher nicht gesehen hast. So ein Blickwechsel kann viel durcheinander bringen, genau wie die Auferstehung Jesu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.